Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Dirk-Oliver Heckmann einen schönen guten Abend. An Warnungen der meisten Virologen hatte es nicht gefehlt. Wenn es zum Herbst und Winter hin kalt wird, werden die Infektionszahlen wieder steigen, weil sich mehr Menschen in Innenräumen aufhalten werden. Die Temperaturen sind noch gar nicht richtig runtergegangen. Da stellt sich genau das beschriebene Szenario ein. Weltweit, europaweit, auch in Deutschland. In München gilt von heute an eine verschärfte Maskenpflicht. In Nordrhein-Westfalen müssen in Zukunft private Feiern 2 Wochen vorher beim Gesundheitsamt angemeldet werden. Das Auswärtige Amt warnt jetzt auch vor Reisen nach Lissabon, Dublin, Kopenhagen und in die Grenzgebiete von Tschechien und Österreich. Auch die Europäische Kommission ruft die Mitgliedsländer zum Gegensteuern auf. Wir geben gleich einen Überblick. Außerdem, die osteuropäischen Visegrad-Staaten lehnen das Migrationspaket von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen ab. Die Deutsche Bischofskonferenz beschließt eine Anerkennungsleistung für Opfer sexualisierter Gewalt. Und der Chef des militärischen Abschirmdienstes muss gehen. Der Hintergrund gleich anschließend handelt vom Zündeln im Mittelmeer, der Gasstreit zwischen der Türkei und Griechenland. Zunächst zum Thema Corona. Die Fallzahlen, sie steigen auch in Deutschland und das ist nicht das Ergebnis von mehr Tests. Das Robert-Koch-Institut weist eindeutig aus, auch der Anteil der positiven Ergebnisse hat sich verdoppelt auf 1,19% in der vergangenen Woche. Vor 10 Wochen lag er noch bei 0,59%. Eines der gefährdeten Gebiete, München. Volker Fintemer gibt einen Überblick.
Die Pandemie wird jetzt erst richtig losgehen, auch bei uns. Diese Aussage des Berliner Virologen Christian Drosten hat einmal mehr für Irritationen gesorgt, weil sie in der Verdichtung bedrohlich erscheint. Gegenüber dem ZDF erklärte Drosten jetzt, dass das Interview, aus dem die Aussage stammt, schon Wochen zurückliegt und sein Hinweis bezog sich auf den kommenden Winter allgemein und nicht auf die aktuelle Situation in Deutschland.
Wir sind in Deutschland in einer Sonderstellung und aus der heutigen Einschätzung für die nächste Woche gibt es ja gar keinen Grund, sich spezielle Sorgen zu machen. Aber so kurz zu blicken, ist auch ganz falsch in dieser Situation. Wir müssen auch für Deutschland natürlich jetzt uns das so vorstellen, dass das so kommen kann wie in den Nachbarländern und uns überlegen, wie wir das in der Frühphase verhindern können und da auch den richtigen Zeitpunkt finden.
Das gilt besonders vor dem Hintergrund der neuen Dynamik in Europa und auch in Deutschland, zumindest an den Orten, wo die Infektionszahlen wieder an die Grenzwerte für mögliche Beschränkungen heranreichen. Etwa auch in Berlin, wo Anfang Oktober nach den bisherigen Plänen eigentlich weitere Lockerungen auf dem Plan standen. Unter anderem wieder Großveranstaltungen mit bis zu 1000 Besuchern. Doch angesichts der neuen Infektionsherde in den Zentrumsbezirken der Stadt, die vor allem von privaten Feiern und Partyzonen ausgegangen sind, will auch der Berliner Senat die Zügel wieder anziehen, wie Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller am Morgen im ZDF erklärte.
Ich gehe davon aus, dass wir tatsächlich auch wieder Einschränkungen vornehmen müssen bei diesen Feiern, vor allen Dingen im öffentlichen Raum. Das wird man so nicht zulassen können. Gegebenenfalls auch über Alkoholverbote, ähnlich wie in München, wie in Bayern, wo man dann in den nächtlichen Stunden unter freiem Himmel da auch nicht mehr so feiern darf. Ich glaube, dass das dringend geboten ist.
Die Entscheidungen dazu sollen erst in der kommenden Woche getroffen werden. Eine Maskenpflicht für öffentliche Plätze, wie sie seit heute in München gilt, sieht Müller noch nicht. Im Vergleich der Bundesländer liegt Berlin mit derzeit 23,5 Infektionen pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen 7 Tagen an der Spitze. Das ist immer noch weit entfernt von den Entwicklungen, die derzeit etwa in Madrid, Paris oder anderen Orten in Europa zu verzeichnen sind. Aufgrund der ungebrochenen Dynamik in den Nachbarländern hat das Auswärtige Amt weitere Reisewarnungen für einzelne Regionen in 11 EU-Ländern ausgesprochen. Damit sind insgesamt nun schon 14 von 27 EU-Mitgliedstaaten zumindest teilweise wieder als Risikogebiete ausgewiesen. Für Deutschland meldet das RKI heute erneut über 2100 Neuinfektionen. Und immer wieder kreist die Debatte um die Frage, kommt es im weiteren Verlauf des Jahres zu einem erneuten Lockdown oder reichen die vorliegenden Konzepte aus, um das Land und die Bevölkerung durch den bevorstehenden Herbst und Winter zu bringen? Der Präsident des Deutschen Städtetags, Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung, zeigt sich am Morgen im Deutschlandfunk zuversichtlich und verteidigte eine regional differenzierte Herangehensweise unter einer Voraussetzung.
Die Prinzipien, die müssen überall gleich gelten. hast du 20, 30, 40 oder 50 Infektionen je 100.000 Einwohner. Dann müssen bestimmte Maßnahmen ergriffen werden.
Derzeit könnten die Gesundheitsämter alle Fälle gut nachverfolgen und hätten keine Probleme, betonte Jung. Und das sollte nach Möglichkeit auch so bleiben.
Lang war das Paket der EU-Kommission zur Reform der Migrationspolitik erwartet worden. Gestern stellte Kommissionspräsidentin von der Leyen es vor. Das Paket löste umgehend scharfe Kritik von Migrationsexperten aus. Auf der einen Seite werde der Versuch aufgegeben, alle Mitgliedsländer zu verpflichten, Flüchtlinge aufzunehmen. Länder, die sich weigern, sollen sich aber anderweitig solidarisch zeigen, durch mehr Engagement bei der Abschiebung zum Beispiel. Ein zynisches Spiel, so die Kritiker. Die EU-Kommission sei vor den osteuropäischen Visegrad-Staaten eingeknickt, so hieß es. Deren Vertreter aber tragen den Kompromiss ebenfalls nicht mit. Paul Vorreiter.
Der Migrationspakt der EU-Kommission wirkt für manche Beobachter wie die ausgestreckte Hand an die osteuropäischen Staaten, sich anderweitig in der Flüchtlingspolitik zu engagieren, statt Migranten aufzunehmen. Doch einen Tag nach der Präsentation der Vorschläge schlagen die östlichen Länder das Angebot aus. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit den Regierungschefs von Tschechien und Polen sagte Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban in Brüssel, dass es keinen Durchbruch gebe. Der Grund vor allem, der Vorschlag sehe immer noch Quoten zur Umverteilung vor. Auch ließe der Plan immer noch Migranten nach Europa einreisen. Es gibt gewisse Grundsätze, an die wir uns halten. Wir wollen sicherstellen, dass es eine möglichst rigorose und vor allem wirksame Politik der Grenzkontrolle gibt. Außerdem wollen wir Hilfe vor Ort leisten, dort, von wo sich Migranten auf den Weg nach Europa machen könnten, sagte Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki. Der slowakische Regierungschef Igor Matovic nahm zwar an der Pressekonferenz nicht teil, äußerte sich allerdings versöhnlicher, sagte, dass sein Land abgesehen von verpflichtender Aufnahme von Migranten zu anderen Formen der Solidarität durchaus bereit sei. Der Auftritt der östlichen Länder lässt erahnen, wie schwierig die Verhandlungen noch werden dürften. Dabei hatte einige Stunden zuvor EU-Kommissionsvize Skinas im Innenausschuss des EU-Parlaments noch Optimismus verbreitet. Was wir vorgeschlagen haben, macht nicht alle glücklich, aber gleichzeitig habe ich keine kategorische Ablehnung gesehen oder außerordentliches Lob. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. Die neuen Regeln sollen die angespannte Lage in den Flüchtlingscamps in den EU-Erstaufnahmeländern wie Griechenland und Italien verbessern. Ein System der verpflichtenden Solidarität soll alle Mitgliedstaaten zwingen, ihren Teil beizutragen, durch die Aufnahme von Migranten etwa, jedoch auch durch die Hilfe bei der Abschiebung abgelehnter Asylbewerber. Ein Screening bei der Einreise in die EU sowie eine nachfolgende, maximal 3 Monate dauernde Prüfung soll Klarheit schaffen über Identität, Gesundheitszustand, Sicherheitsfragen sowie die Bleibeperspektive der Menschen. Wo keine Chance auf Asyl besteht, soll schnell die Abschiebung eingeleitet werden.
Regarding the pre-screening.
Was die Vorprüfungen angeht, wie genau können wir sagen, dass das nicht zu Masseninternierung und einem neuen Moria führen wird?
Lead maybe to another Moria,
fragte die SPD-Abgeordnete Birgit Sippel. EU-Innenkommissarin Johansson entgegnete,
we are not proposing detention, either for,
wir schlagen keine Internierung vor, weder für das Screening noch für das Verfahren an der Grenze. Die Staaten, die die Menschen festhalten, müssen auch die Schutzstandards einhalten.
They have to respect all the safeguards that are already there.
Das klingt für manche Abgeordnete wie der eigentliche Status quo, der Zustände wie in Moria erst möglich gemacht hat. Die liberale Europaabgeordnete Sophie in Feld fragte deshalb, was Mitgliedstaaten eigentlich jetzt daran hindern würde, Asylverfahren zu beschleunigen.
Well, first of all, I wonder what is keeping member states from doing it more quickly today.
Die linken Abgeordnete Cornelia Ernst bezeichnete das Asylpaket als
Pakt für maximale Abschiebungen. Das scheint doch der Deal mit den Ländern zu sein, die überhaupt nicht bereit sind, innerhalb der Europäischen Union Geflüchtete aufzunehmen.
Gemeint waren damit natürlich Länder wie Ungarn und Polen.
Ich finde den Vorschlag grundsätzlich auch sehr gut, weil er sich auf 2 Flaschenhälse konzentriert, die Returns und die Frage der Verfahren. Trotzdem sind, und auch das ist ja schon deutlich geworden, noch einige Fragen offen,
sagte die CDU-Europaabgeordnete Lena Dupont. Ob der Vorschlag ausgewogen ist und was noch verändert werden muss, das werden die Länder am 8. Oktober beim EU-Innenministertreffen beraten können.
Joshua Wong. Es wird wohl keinen Hongkonger geben, der nicht weiß, wie er aussieht, denn er ist das Gesicht der Demokratiebewegung in der ehemaligen Kronkolonie. Jetzt ist Joshua Wong erneut festgenommen worden, ein weiterer Versuch der Behörden, die Proteste einzudämmen. Ruth Kirchner.
Dem 23-Jährigen wird vorgeworfen, im vergangenen Oktober an einer unerlaubten Kundgebung im Rahmen der Demokratieproteste teilgenommen zu haben. Auch wird er beschuldigt, gegen das damals geltende Vermummungsverbot verstoßen zu haben. Es ist bereits das dritte Verfahren gegen Joshua Wong, seit er im Sommer 2019 nach der Verbüßung einer zweimonatigen Haftstrafe aus dem Gefängnis entlassen wurde. Wong durfte heute die Polizeistation im Zentrum Hongkongs nach wenigen Stunden verlassen und berichtete vor Journalisten, dass er Ende September erneut vor Gericht erscheinen müsse.
But no matter what happened, I will still continue the resist.
Egal was passiert, ich werde weiter Widerstand leisten und der Welt berichten, dass Hongkong sich nicht einfach ergeben wird. Sie können uns festnehmen, vor Gericht stellen oder wegschließen, aber wir werden weiter für die Freiheit kämpfen.
Continue to fight for freedom.
Hongkong war jahrelang für seine unabhängige Justiz bekannt, anders als etwa Festlandchina, wo Verfahren selten nach rechtsstaatlichen Prinzipien ablaufen. Wong warf den Behörden jetzt vor, das Justizsystem gegen die Demokratiebewegung zu instrumentalisieren.
The judicial system is being weaponized to be the tools for the authorities to silence the voice of dissident.
Damit versuchen die Behörden, die Stimme der Dissidenten zum Schweigen zu bringen. So Wong. Der Aktivist hatte sich am Mittag im Rahmen seiner bereits bestehenden Kautionsauflagen bei der Polizei melden müssen und war dabei über das neue Verfahren gegen ihn unterrichtet worden. Über seine Festnahme hatte er zunächst auf Twitter berichtet. Wegen der Massenproteste im letzten Jahr hat China vor wenigen Monaten ein sogenanntes Sicherheitsgesetz für die Sonderverwaltungszone Hongkong erlassen. Es ermöglicht ein härteres Vorgehen der Behörden gegen die Demokratiebewegung und ist der bisher weitgehendste Eingriff in die Autonomie Hongkongs. In den letzten Wochen sind wiederholt Aktivisten festgenommen worden, andere sind ins Ausland geflüchtet. Seit der Rückgabe der früheren britischen Kronkolonie 1997 an China galten in der Sonderverwaltungszone eigene Freiheitsrechte. Anders als in Festlandchina gab es in Hongkong bislang weitgehende Meinungs- und Pressefreiheit. Aus Sicht von Kritikern bedeutet das Staatssicherheitsgesetz jedoch das Ende des Grundsatzes »Ein Land, zwei Systeme«.
Normalerweise ist die Amtseinführung eines Präsidenten keine Sache, die als Geheimkommando durchgezogen wird. Im Gegenteil, anders in Belarus. Langzeitherrscher Lukaschenko hat sich abgeschirmt von jeder Öffentlichkeit für seine neue Amtszeit vereidigen lassen. Die Europäische Union hat klargemacht, sie erkennt Lukaschenko als rechtmäßigen Präsidenten nicht an. Tilko Gries berichtet.
Die Umstände seiner Vereidigung, ohne Ankündigung und ohne Öffentlichkeit, hat Alexander Lukaschenko verteidigt. In Minsk sagte er sinngemäß, er habe zur Kenntnis genommen, dass die Art und Weise zu Verstimmung im Ausland geführt habe. Aber soweit ich weiß, müssen wir nach belarussischem Gesetz niemanden aus den westlichen Staaten, überhaupt niemanden, vorwarnen. Das ist eine innere Angelegenheit unseres Landes. Dazu, dass auch die Bevölkerung seines eigenen Landes nichts davon wusste, dass er sich vereidigen ließ, sagte er nichts. Etwas klarer ist heute geworden, wie sehr die Vereidigung geheim gehalten wurde. Die Schwestern Alexandra und Valentina Grusdiewi waren unter den rund 700 geladenen Gästen. Die beiden sind Sängerinnen, Schauspielerinnen und Fernsehmoderatorinnen und keine Kritiker der Regierung. Sie erzählten dem russischen Boulevardblatt Moskowski Komsomolets, sie hätten am Vorabend einen Anruf mit dem Hinweis bekommen, sich am nächsten Tag zu einer protokollarischen Veranstaltung einzufinden. Man habe nur gesagt, dort werde die Lage im Land beraten. Dazu sei dann überraschend der Präsident hinzugekommen. Unter den wenigen hundert Zuschauern seien etliche Sportler und Prominente gewesen, auch der Botschafter Russlands. Dabei hatte der Kreml noch behauptet, von der Vereidigung in Minsk auch nichts gewusst zu haben. Dieser Schritt Lukaschenkos hatte zu Protesten in Belarus geführt. Der Staat antwortete mit Wasserwerfern, Schlagstöcken und Schüssen in die Luft. Der Journalist Jewgeni Snegov vom Medium MBH Media berichtete im Sender Echo Moskwy über seine Eindrücke. Die Einsatzkräfte folgen der Direktive, unter den Leuten Schrecken zu verbreiten. Diese brutalen Festnahmen, das Zuschlagen, wie Einsatzkräfte auch auf Autos einschlugen, wie viele Videos belegen, das ist dieselbe Geschichte wie in den ersten Tagen der Proteste. Mehr als 360 Menschen wurden nach Zahlen des Innenministeriums festgenommen. Einige Verletzte gab es auf beiden Seiten. Auch heute gab es vereinzelte kleinere Demonstrationen, wenige für, mehr gegen Lukaschenko. Hier zu hören sind Sprechchöre von Studierenden einer Hochschule. Unterdessen veröffentlichte der Vater von Maria Kolesnikova, einer inhaftierten Anführerin der Oppositionsbewegung, einen handschriftlichen Brief, den er von ihr aus dem Gefängnis erhielt. Sie schreibt, die Haftbedingungen seien auszuhalten und sie bittet ihre Anhänger darum, nicht aufzugeben. Nun richten sich die Blicke auf das anstehende Wochenende. Samstags und vor allem sonntags hat es seit August große Demonstrationen gegeben. Der politische Beobachter Artyom Schreibmann aus Minsk meint, in Telegram-Kanälen, die die Proteste koordinieren, wird bereits angekündigt, dass am Wochenende neue Demonstrationen stattfinden werden. Man solle sich darauf vorbereiten. Wie es weitergeht, hängt nach wie vor praktisch gänzlich von der Staatsmacht ab. Die Staatsmacht kann den Menschen einen Grund geben, die Proteste fortzusetzen, oder sie gibt ihnen eben keinen. In den vergangenen Wochen empörte gerade das harte Eingreifen der Einsatzkräfte viele Menschen und führte zu Massendemonstrationen.
Und damit ins Inland. Am Nachmittag meldeten die Nachrichtenagenturen eine wichtige Personalie. Demnach wird der Präsident des militärischen Abschirmdienstes, Christoph Gramm, abgelöst. Hintergrund ist die Rolle des MAD bei der Verfolgung rechtsextremer Soldaten in den Reihen der Bundeswehr. Mehr dazu von Michael Götzenberg.
Der Präsident des militärischen Abschirmdienstes der Bundeswehr, Christoph Gramm, muss seinen Posten räumen. Das teilte das Bundesverteidigungsministerium am Nachmittag mit. Die Entscheidung kommt nicht unerwartet. Über eine mögliche Entlassung von Gramm wird seit Wochen spekuliert. Insbesondere bei den Ermittlungen des MAD rund um rechtsextremistische Verdachtsfälle im Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr, KSK, war es in den vergangenen Monaten wiederholt zu Pannen und zu Unregelmäßigkeiten gekommen. Vor einigen Wochen war bekannt geworden, dass der Chef der Auswertung im MAD interner aus laufenden Ermittlungen an einen Soldaten des Kommando Spezialkräfte weitergegeben hatte. Im September vergangenen Jahres war eine Reform des MAD auf den Weg gebracht worden. Die Umsetzung dieser Reformen, so heißt es in der Pressemitteilung des Bundesverteidigungsministeriums, erfordere zusätzliche Anstrengungen, die auch personell sichtbar gemacht werden sollten. Christoph Gramm soll im kommenden Monat von seinen Aufgaben entbunden werden. Er wird in den einstweiligen Ruhestand versetzt.
In Fulda, da fand in den vergangenen Tagen die Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz statt. Wichtige Themen standen da auf der Agenda. Da ist die Rolle der Frauen in der Kirche, die weiter schwelende Frage der Ökumene und die Frage, wie die Opfer sexualisierter Gewalt entschädigt werden sollen. Hier gab es ein konkretes Ergebnis. Die Bischöfe bieten eine Anerkennungszahlung bis zu 50.000 Euro. An. Doch das stößt auf scharfe Kritik. Hermann Diel.
Die katholische Kirche will Opfer sexuellen Missbrauchs besser als bisher entschädigen. Das ist ein Ergebnis der Bischofskonferenz, die heute in Fulda zu Ende gegangen ist. Bis zu 50.000 Euro will die katholische Kirche künftig Missbrauchsopfern als Anerkennung ihres Leids zahlen. Das ist erheblich mehr als bislang. Ab dem 1. Januar 2021 sollen Betroffene Anträge stellen können. Ein unabhängiges Gremium soll dann darüber entscheiden. Der Betroffenenvereinigung Eckiger Tisch gehen diese Beschlüsse nicht weit genug. Der Verein fordert höhere Zahlungen und mehr Mitsprache. Keine konkreten Beschlüsse gab es in Fulda in der Frage der Rolle der Frauen und der Mitsprache der Laien. Darüber wollen die Bischöfe bei ihrer nächsten Versammlung sprechen, im kommenden Frühjahr.
Feuerwehrleute, Sanitäter, Rettungskräfte, viele von ihnen berichten von einer Tendenz, die eigentlich unglaublich klingt. Sie werden nämlich zunehmend zum Ziel tätlicher Angriffe durch Personen, die damit Rettungsaktionen behindern. Aber auch Lehrerinnen und Lehrer sind offenbar zunehmend Gewalthandlungen ausgesetzt. Das jedenfalls legt eine Umfrage vor, die heute vorgelegt wurde. Details dazu von Christiane Habermals.
Die Stimmung in deutschen Schulen wird immer rauer. Lehrkräfte sind in den Klassenzimmern immer öfter Beschimpfungen, verbalen Attacken und auch körperlicher Gewalt durch Schülerinnen und Schüler ausgesetzt. Zu diesem Ergebnis kam eine Forsa-Umfrage unter Schulleiterinnen und Schulleitern, die von der Gewerkschaft für Bildung und Erziehung VBE in Auftrag gegeben wurde. Das Ergebnis liest sich wie ein Frontbericht. Jede dritte Schulleitung gab an, dass es an ihrer Schule zu Fällen von körperlicher Gewalt gegen Lehrerinnen und Lehrer gekommen war.
Das umfasst Erfahrung mit körperlicher Misshandlung, wie Schlagen, Schütteln, Stoßen, Boxen, Treten, mit Gegenständen werfen, an den Haaren ziehen, mit den Fäusten oder Gegenständen prügeln.
Zählte der VBE-Bundesvorsitzende Udo Beckmann auf. Noch häufiger kam es zu Fällen von Beschimpfungen, Drohungen, Beleidigungen oder Belästigungen gegen Lehrkräfte. 61% der Schulen erklärte, dass es diese Formen von psychischer Gewalt gegen Lehrer in den Klassenzimmern gegeben habe. In jedem dritten Fall über soziale Netzwerke. Gegenüber einer ersten Umfrage vor 2 Jahren habe sich die Lage noch einmal eklatant verschärft, erklärte Beckmann.
zwischen 2018 und 2020 gab es eine Steigerung um 11 beziehungsweise 12 Prozentpunkte bei dem Feld der psychischen Gewalt direkt beziehungsweise über das Internet und eine Steigerung von 8% bei körperlicher Gewalt gegenüber Lehrkräften.
Was aber ist der Grund für die steigende Aggression und Frustration in den Klassenzimmern? Die Gewerkschaft VBE sieht die Antwort im Personalmangel und in zu großen Lerngruppen, in denen die Lehrkräfte kaum die Zeit finden, individuell auf die Schüler einzugehen.
Sie brauchen diese Unterstützung, sie brauchen diese personelle Zuwendung. Und die werden wir durch die gesamte Digitalisierungswelle, werden wir das nicht erledigen, sondern Kinder brauchen die persönliche Zuwendung der Lehrerinnen und Lehrer und das auf sich aufmerksam machen und die Unterstützung.
Hinzu komme, dass die Schule immer auch ein Spiegel der Gesellschaft sei, in der ebenfalls die Bereitschaft zu körperlicher Aggression immer größer werde.
Das heißt, auch Kinder gucken sich ab, wie sich ihre Eltern verhalten. Und das kommt dann natürlich auch in der Schule an. Hinzu kommen natürlich auch psychosoziale Störungen. Und gerade in diesem Bereich brauchen ja die Schulen die Unterstützung durch andere Professionen, die ihnen dabei helfen.
Die beste Prävention gegen Gewalt im Klassenzimmer sei laut VBE, ein Lernumfeld zu schaffen, in dem Konflikte vermieden und professionell gelöst werden könnten. Dazu gehöre neben kleineren Klassen auch, dass die Lehrkräfte verstärkt durch Sozialarbeiter unterstützt würden. Der Bildungspolitik warf Beckmann vor, das Thema lange tabuisiert zu haben. Noch vor 3 Jahren seien die Kultusminister nur von Einzelfällen ausgegangen. Dies sei durch die Umfragen klar widerlegt worden.
Roland Tichy, er war Chefredakteur der Magazine Impulse und Euro sowie der Wirtschaftswoche. Seit einigen Jahren ist er so etwas wie eine Galionsfigur des rechten bzw. rechtspopulistischen Spektrums. Seine monatlich erscheinende Publikation Tichys Einblick erzielt eine gewisse publizistische Resonanz. Jetzt hat er mit einem sexistischen Kommentar, den er veröffentlichen ließ, Empörung ausgelöst. Jetzt zieht er sich von der Ludwig-Erhard-Stiftung zurück, nach massivem Druck von verschiedenen Seiten. Barbara Schmidt-Matern.
Als Erste hatte die Staatsministerin für Digitales Dorothee Bär reagiert und erklärt, aus der Ludwig-Erhard-Stiftung auszutreten. Anlass für diesen Schritt sind Äußerungen in der Monatszeitschrift Tichys Einblick, die der Stiftungsvorsitzende, der Publizist Roland Tichy, herausgibt. In einem Artikel wird die Berliner Staatssekretärin und SPD-Politikerin Safsan Cebli mit einer frauenverachtenden Zote bedacht. Als Quelle für den beleidigenden Ausspruch nennt der Autor befreundete Journalistinnen, ohne dies zu belegen.
Derartige Ausfälle zeigen für mich eine gesellschaftspolitische Geisteshaltung, die ich einfach nicht akzeptieren kann. Es ist unerträglich und es ist für mich auch mit den Zielen der Stiftung absolut unvereinbar,
stellt Dorothee Bär im Gespräch mit unserem Hauptstadtstudio klar. Viele andere, Frauen und Männer, folgen Bärs Beispiel nun. Der Vorsitzende der Mittelstandsunion und CDU-Politiker Carsten Linnemann und sein Parteifreund Bundesgesundheitsminister Jens Spahn teilten am Vormittag mit, dass sie ihre Mitgliedschaft in der Ludwig-Erhard-Stiftung ruhen lassen. Roland Tichy selbst kündigte inzwischen an, Ende Oktober nicht mehr zur Wiederwahl anzutreten und damit den Vorsitz der Stiftung abzugeben. Die AfD sieht durch diesen Schritt die Meinungsfreiheit gefährdet, wie Joachim Paul, Mitglied im Bundesvorstand, mitteilte. Bundesbankpräsident Jens Weidmann, ebenfalls Stiftungsmitglied, begrüßt Tichys Reaktion hingegen, genauso wie Dorothee Bär.
Die Entscheidung jetzt zum Rückzug aus der Stiftung von Herrn Tichy begrüße ich sehr und hoffe auf einen guten Neuanfang mit einem neuen Vorsitzenden oder, was ich noch wesentlich wünschenswerter fände, wäre eine neue Vorsitzende.
Tichys angekündigter Rückzug sei die einzig richtige Entscheidung, meint auch Friedrich Merz. Der Christdemokrat, der neuer Parteivorsitzender werden will, war vor wenigen Tagen selbst kritisiert worden, weil er in einem Interview auf Nachfrage Homosexualität und sexuellen Kindesmissbrauch in einen Zusammenhang gestellt hatte. Auch FDP-Chef Christian Lindner hatte auf dem Bundesparteitag am Wochenende eine breite Diskussion ausgelöst, als er über seine scheidende Generalsekretärin Linda Teuteberg sagte:
Ich denke gerne daran, Linda, dass wir in den vergangenen 15 Monaten ungefähr 300 Mal, ich habe mal so grob überschlagen, ungefähr 300 Mal den Tag zusammen begonnen haben.
Es folgt eine sekundenlange Kunstpause.
Ich spreche über unser tägliches, morgendliches Telefonat zur politischen Lage, nicht was ihr jetzt denkt.
Doch Lindner ist seitdem in Erklärungsnot, genau das gedacht zu haben. Zwar versuchte er, seine Bemerkung auf Twitter zu relativieren, doch schon vor 3 Jahren auf einer Parteiveranstaltung hatte er fast identische Worte von sich gegeben, damals über Claudia Roth. Vor allem Politikerinnen der Grünen sprechen von einem veränderten Klima, seitdem die AfD im Bundestag vertreten ist. Sexismus und Antifeminismus seien in der Politik allgegenwärtig, sagt Britta Hasselmann, parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen Bundestagsfraktion.
Ob ein Mann mit Altherrenwitzen, die sexistisch und jämmerlich sind auf Kosten von Frauen, oder Zwischenrufe und Abqualifizierungen von Frauen, sexistische Ausfälle in Debatten des Parlaments oder die Reduzierung auf Äußerlichkeiten. Frauen sind mit Sexismus konfrontiert.
Alle Geschlechter müssten deshalb gemeinsam gegen Sexismus angehen und aufstehen, fordern die Grüne Britta Hasselmann und die CSU-Politikerin Dorothee Bär.
Ausgerechnet in Budapest findet heute das Supercup-Finale zwischen Bayern München und dem FC Sevilla statt. Ausgerechnet also in einer Stadt, die derzeit als Corona-Hotspot gilt. Auch Publikum ist zugelassen. Einige hundert Bayern-Fans sind auch mit dabei. Srdjan Govidarica hat mit einem gesprochen.
Miroslav Jovanovic ist aus Augsburg nach Budapest angereist. Er gehört zu den Bayern-Fans, die das Spiel heute Abend trotz aller Warnungen im Stadion sehen möchten. Corona hin oder her, als Fan und Vereinsmitglied sei für ihn von vornherein klar gewesen, dass er heute live dabei sein will.
Ich war ja schon im Urlaub in den westlichen Balkanländern und ich kenne die Angst, die man haben könnte, ja, aber ich habe sie nicht. Ich halte generellen Abstand, Maskenpflicht, ist klar.
Die Fans dürfen nur mit einem negativen Corona-Test einreisen. Außerdem wird das Stadion heute Abend maximal zu 30% belegt sein. Ins Stadion kommen die Fans nur nach einem Fiebercheck, müssen in den Innenräumen Schutzmasken tragen und auf der Tribüne Abstand halten. Für Jenő Sipos, Sprecher des ungarischen Fußballverbandes, ist das Ansteckungsrisiko damit überschaubar. Dank der Sicherheitsmaßnahmen und Vorschriften bin ich sicher, dass dieses Spiel nicht riskanter ist, als wenn sich jemand in München, in Sevilla oder in Budapest das Spiel in einem Restaurant oder in einer Kneipe anschaut. Laut UEFA sei der Supercup in Budapest ein wichtiges Pilotprojekt für eine Fanrückkehr bei anstehenden Länderspielen in diesem Jahr. Sportjournalist Peter Bernau arbeitet für die oppositionelle Tageszeitung Népszava in Budapest und kann das nicht nachvollziehen.
Wer entscheidet, wann ist dieser Test erfolgreich? Wenn wir nur 5 Tote haben, also hier werden Menschenleben in Gefahr gebracht und das kann man nicht akzeptieren.
Auch aus dem Budapester Rathaus kommt Kritik. Der grünliberale Bürgermeister Gergely Karácsony sprach sich vergeblich für ein Geisterspiel aus. Und seine Stellvertreterin Elisabeth Németh sagt im ARD-Interview, sie könne als Sportfan zwar verstehen, dass solche Spiele wichtig seien, Publikumsbeteiligung hält sie in der jetzigen Situation aber für keine gute Idee. Meiner Meinung nach ist das unverantwortlich. Nicht nur deswegen, weil viele aus dem Ausland kommen dürfen. Es werden rund 14.000 Ungarn ins Stadion gelassen und von ihnen wird niemand negative Testergebnisse einfordern. Doch der Stadt Budapest sind die Hände gebunden. Zuständig ist die Regierung von Ministerpräsident Viktor Orbán. Und diese blieb bis zuletzt dabei, das Spiel soll wie geplant stattfinden. Dabei steigen in Ungarn seit Ende August die Corona-Neuinfektionen sprunghaft an, teilweise mit mehr als 1.000 Fällen am Tag, die meisten davon in Budapest. Und jetzt ein Fußballspiel mit Publikum ausgerechnet in der Hauptstadt? Sportjournalist Peter Bernau erklärt das damit, dass der fußballbegeisterte Regierungschef Orbán das verbindende Element des populären Spiels Fußball nutze, um Wählerstimmen zu gewinnen. Ein wichtiges Motiv, das Spiel stattfinden zu lassen, sei außerdem die neue Puskás Arena. Das Stadion, in dem heute Abend angepfiffen wird, gilt als Orbáns Prestigeobjekt. Es ist im vergangenen Jahr fertiggestellt worden und soll über 500 Millionen Euro gekostet haben.
Eigentlich ist das für die Regierung sehr wichtig. Das Stadion wurde für weniger als 100 Milliarden Forint geplant und am Ende hat fast 200 Milliarden Forint gekostet, der Bau. Und die Regierung möchte auch mit diesem Spiel beweisen, dass das Land dieses Stadion braucht.
Bayern-Fan Alexander Jovanovic sagt, dass er in erster Linie ein gutes Spiel sehen möchte. Den obligatorischen Corona-Test bei der Rückkehr nimmt er dafür in Kauf.
Also ich habe die Tests auch schon 4-mal mitgemacht und jedes Mal negativ, also ich habe da wirklich keine Angst davor.
In Budapest findet das Supercup-Finale zwischen Bayern München und dem FC Sevilla statt. Eine umstrittene Entscheidung. Der Bericht dazu war das von Srdjan Govidarica. Zum Abschluss der Informationen am Abend hier noch die Themen unserer Kommentare ab 19.05 Uhr zur Corona-Entwicklung in Deutschland, zur geheimen Vereidigung von Lukaschenko in Belarus und zum Rückzug von Roland Tichy vom Vorsitz der Ludwig-Erhard-Stiftung. Am Mikrofon war Dirk-Oliver Heckmann. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, wünsche Ihnen einen schönen Abend.